Mein Name ist Maximus Plagiatus Copiricus, treuer Schreiberling der Regielegende Ridley Scott, Autor eines verspäteten Sequels, Urheber einer unnötigen Fortsetzung, und ich habe überhaupt keine frischen Ideen, weder für diesen Film noch für einen nächsten.
Screenshots, der Podcast rund um Filme, Serien und Games.
Mit allem, was die Augen eckig macht und die Daumen bluten lässt. Willkommen im Kritiker-Kolosseum, wo uns heute Ridley Scotts Sandalenfilm Gladiator 2 vor das frisch geschärfte Gladius kommt. Der Oscar-Abräumer aus dem Jahr 2000 holte... Oh, hoppla, da habe ich doch aus Versehen das Intro von Gladiator 1 wiederholt und einfach eine 2 hinzugefügt.
Was wir damit andeuten, könnt ihr euch sicher bereits zusammenreimen. Tatsächlich hat es das Sequel zu Ridley Scotts Römer Rumble nach fast einem Vierteljahrhundert jetzt in die Kinos geschafft. Also eine ziemlich lange Zeit, um jede Menge frische Konzepte zu entwickeln und das Drehbuch zu schleifen, bis der Schleifstein die Grätsche macht.
Oder man macht dasselbe einfach nochmal und ergänzt den Film mit Agroäffchen, einem römischen Rhinoceros und CG-Haien. Aber ob das jetzt überflüssig, ärgerlich, langweilig oder gar unterhaltsam ist, das erfahrt ihr nicht erst in 25 Jahren, sondern jetzt in unserem Podcast. Ich bin's wieder, der Philippus Longus.
Und ich bin's, Lukas. Wir haben uns nach dem Film gefragt, ob Schwanz Longus den Film besser gemacht hätte.
Möglich.
Ich stell's mal in den Raum und sage ja. Ralf Möller auch. Wir waren uns ziemlich sicher, dass Gladiator 1 nur so gut war, weil Ralf Möller den Film so aufgewertet hat, könnte man sagen.
Mit seiner Präsenz.
Aber ja, da ist er, Gladiator 2 oder, wie ihr es schon aus dem Intro gehört habt, man könnte ihn auch Plagiator 2 nennen. Also, ihr merkt, wir lassen vielleicht kein gutes Haar an dem Film. Wir haben den pünktlich zum Start am 14. November geschaut. Auf Deutsch. Also der kommt ja erst am Donnerstag, am 22. November in den USA raus. Und der Film hatte ein Budget zwischen 250 und 300 Millionen. Ein absoluter Wahnsinn. Boxoffice-Zahlen gibt es natürlich noch nicht, wird man dann sehen. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass der Film so viel an den Kassen einspielen wird. Was denkst du?
Wäre eher eine Überraschung. Also, weil das ist ja, wie wir jetzt schon gesagt haben, auch ein Sequel, das 25 Jahre hat auf sich warten lassen. Und jetzt ist natürlich die große Frage, haben viele Leute auch darauf gewartet überhaupt? Ist das ein Ding, das Leute in die Kinos lockt? Ist das ein Cast, der Leute in die Kinos lockt? Ich habe da leise Zweifel, aber manchmal wird man ja doch überrascht.
Ja, stimmt. Ja, auch der Film ist wieder recht lang, knapp 2,5 Stunden, um genau zu sein 148 Minuten, und hat auch wieder eine FSK von 16. Und ich hoffe, das ist dieses Jahr der letzte Film, den wir von Ridley Scott besprechen, weil so langsam habe ich das Gefühl, wir machen irgendwie nur noch Retrospektiven oder Reviews über Filme von Ridley Scott. Also nächstes Jahr sieht es da garantiert anders aus. Aber auch er hat hier wieder Regie geführt mit seinen stolzen 86 Jahren. Der Mann wird nicht müde, einen Film nach dem anderen rauszuhauen. Und das Drehbuch, das stammt von David Scarpa. Der hat letztes Jahr bereits Napoleon mit ihm geschrieben, den wir, glaube ich, beide nicht gesehen haben. Also ich zumindest nicht. Hast du ihn gesehen mittlerweile?
Mhm.
Auch nicht, okay. Produziert wurde der Film wieder von Douglas Wick, David Franzoni, Ridley Scott, Michael A. Pruss und Lucy Fisher. Die Kamera stammt schon wie beim ersten Teil von John Matheson. Der Schnitt ist von Sam Restivo und Claire Simpson. Und die Musik diesmal nicht von Hans Zimmer, sondern von seinem Protégé Harry Gregson Williams. Und der Cast liest sich wie folgt. Wir haben in der Hauptrolle Paul Mescal, der Hanno spielt, und Spoiler, soll man Spoiler sagen? Das ist einfach komplett offensichtlich eigentlich, ne?
Ja.
Ja, und er spielt Lucius, bekannt aus dem ersten Teil.
Also ist das denn überhaupt ein Spoiler? Ist das nicht überall auch so schon bekannt, dass er zumindest Lucius spielt?
Ja, das war vorher, Also ja, definitiv war es bekannt, glaube ich. Also vor allem im Marketing wurde das so gespielt. Deswegen hat mich das total gewundert, dass alle im Film so, so nichtwissend waren. Dass das als so ein Twist inszeniert wurde.
Aber dass er Lucius ist, das wird ja innerhalb der ersten Szene sozusagen im Film auch schon dargestellt. Deswegen, der eigentliche Twist kommt ja erst später. Aber auch den riecht man halt meilenweit.
Mhm. Apropos Twist, die nächste Rolle der Macrinus wird gespielt von Denzel Washington. Und der entdeckt unter anderem den Lucius und bringt ihn dann später ins Kolosseum. Also hier quasi dieselbe Rolle wie Proximo im ersten Teil. Conny Nielsen als Lucilla ist auch wieder am Start, die kennen wir ja. Pedro Pascal stößt neu dazu, der spielt den Tribun Justus Acacius und der aktuelle Lover von Lucilla und ja, Kriegsherr wider Willen, wie einst Maximus, könnte man sagen. Dann haben wir die beiden Kaiser. Kaiser Caracalla, der wird gespielt von Fred Hechinger oder Hechinger, ich weiß nicht, wie man ihn genau ausspricht, aber ist ein Amerikaner. Klingt sehr deutsch, der Name, aber was würdest du sagen, Hechinger?
Hechinger, ja, wenn er in den USA wird er wahrscheinlich als Hechinger aufgeführt oder ausgesprochen, wahrscheinlich, dann ist es sonst der Hechinger.
Genau.
Keine Ahnung.
Und der andere Kaiser Geta, der wird gespielt von Joseph Quinn. Den kennt man ja unter anderem als Eddie aus der vierten Staffel Stranger Things. Und der sollte ursprünglich von Barry Keoghan gespielt werden.
Okay,
hätte ich sehr spannend
ja.
gefunden. Der definitiv vorstellbar und ja auch ihre, wie Paul Mescal. Ist aber dann irgendwie, hätte mitgemacht, aber sein Terminkalender war wohl zu voll. Dann haben wir noch den Senator Trex, der wird gespielt von Tim McInerney. Das ist der Senator, der von Denzel ordentlich abgeknutscht wird in einer Szene des Films. Dann auch wieder zurück aus dem ersten Film ist Derek Jacobi, der Senator Gracchus spielt. Wir lernen noch einen Arzt in der Gladiatorenschule kennen, Ravi, der wird gespielt von Alexander Karim. Dann haben wir so ein bisschen den Ralf Möller-Ersatz in der Gladiatorenschule. Viggo, der wird gespielt von Leo Arras. Der Berg aus Game of Thrones, Clegane, spielt hier auch mit, wer ihn erkannt hat. Ist jetzt hier nur Prätorianer, der Rory McKen. Dann haben wir noch zu Beginn Peter Mensa, der Jugurta spielt in Numidien. Das Gesicht kam mir auch sehr bekannt vor. Da dachte ich, ja, stimmt, das ist doch der Xerxes aus dem Film 300. Erinnerst du dich?
Oh. Ja, ah, okay, mit dem Nasenring.
Genau, mit dem diversen Ring im Gesicht.
Ja, genau.
Dann haben wir noch Alec Utgoff, der spielt den Tribun Darius und der ist quasi Acacius unterstellt und befehligt die Legionen in Ostia. Und zu guter Letzt den Zeremonienmeister im Kolosseum, der wird gespielt von Matt Lucas und wurde im Deutschen von Oliver Kalkofe gesprochen. Ist mir jetzt nicht aufgefallen, ehrlich gesagt.
Hat er ihn tatsächlich gesprochen? Ich habe kurz drüber nachgedacht, weil ich weiß, dass Matt Lucas bei Little Britain von Oliver Kalkofe gesprochen wird. Deswegen hatte ich überlegt, aber ich hätte es nicht rausgehört, dass er das ist.
Nee, ich auch nicht. Wir waren ja mit Peter im Kino und dem ist es auch nicht aufgefallen.
Ah, witzig. Nee, ich hab's. Peter war ja relativ schnell weg. Ich wollte ihn nochmal darauf ansprechen, ob er das weiß. Aber ich hätte es nicht gehört. Also gute Synchronleistung. Klang wie ein, das klingt jetzt fies, aber wie ein normaler Synchronsprecher, also wie ein professioneller Synchronsprecher klang er.
Ja. Und genau, das ist unser Cast. Und witzigerweise hat jetzt im Oktober Ridley Scott noch vor der Veröffentlichung von Gladiator 2 gesagt, dass er schon am Drehbuch zum dritten Teil arbeitet.
Okay.
Mal schauen, ob das passiert. Ich habe irgendwie so leichte Alien Covenant Vibes, aber schauen wir mal, denn wie gesagt, der Mann ist 86 Jahre alt, ist bekannt dafür, extrem schnell zu arbeiten, aber vielleicht sollte er sich für seinen nächsten Spielfilm mal ein bisschen mehr Zeit nehmen, weil wir werden es besprechen.
Die große Frage ist ja auch, worum soll es dann gehen? Ich fasse einmal ganz kurz mal zusammen, worum es in diesem Teil ging, bevor wir jetzt über einen dritten Teil sprechen. Mehr als zwei Jahrzehnte nach den Ereignissen von Gladiator lebt Lucius, der heimliche Thronfolger Roms, mit seiner Frau Arishat zurückgezogen in Numidien. Und als römische Soldaten unter der Führung von General Justus Acacius in die Stadt einfallen, wird Arishat in der Schlacht getötet und Lucius in die Sklaverei verschleppt. Und getrieben von dem Wunsch nach Rache schwört er, Justus Acacius zur Rechenschaft zu ziehen. Und gleichzeitig schmiedet sein Besitzer Macrinus einen Plan für einen Coup gegen die beiden brutalen römischen Kaiser Caracalla und Geta und setzt dabei auch auf Lucius Fähigkeiten. Und die beiden bekommen unverhofft Hilfe von Lucius Mutter Lucilla, die ihren Sohn nach dem Tod von Maximus in die Fremde gegeben hat. Doch zunächst muss sich Lucius in der Arena des Kolosseums in Rom beweisen. Also man hört das schon an der Handlung. Die klang jetzt, fand ich, gerade beim Wiederholen ein bisschen komplexer, als es eigentlich ist. Weil wir haben eine starke Wiederholung in der Dramaturgie, denn Lucius wird ähnlich wie Maximus zum Sklaven und dann zum Gladiator und kämpft sich durch verschiedene Schwierigkeitsgrade sozusagen auf dem Weg nach oben. Zuerst in kleineren Arenen und dann ist er dann in Rom unterwegs, im Kolosseum, und die Schlachten werden halt immer größer. Und wir haben parallel noch einen, wie auch im ersten Teil, einen Plot, einen Nebenplot, einen Subplot, wo es dann um einen Coup, wie gesagt, gegen die beiden Kaiserbrüder geht. Und wo Intrigen gesponnen werden. Das sind so die beiden Stränge nebeneinander, die dann aber natürlich am Ende auch ineinander laufen und verknüpft werden.
Genau, also sehr überraschungsarm, der Film, das kann man, glaube ich, vorweg sagen. Bevor wir aber jetzt wirklich in die Kritik reingehen, noch ein paar Worte zur Hintergrundgeschichte bzw. zur Produktionsgeschichte. Es gab ja bereits schon Ende 2002 erste Pläne, die Filmreihe fortzusetzen. Aber dann schon auch mit Lucius, das sollte dann 15 Jahre später nach Gladiator spielen. Dazu kam es aber tatsächlich nicht. Unter anderem hat dann Russell Crowe 2009 den Musiker Nick Cave beauftragt, ein Drehbuch zu schreiben, wo Maximus noch lebt. Und das sollte Christ Killer heißen. Mhm. Und da sollte Maximus nach seinem Tod als Untoter zurückkehren, um Jesus Christus und seine Jünger zur Strecke zu bringen, unter anderem. Und sagen wir mal so, Russell Crowe fand die Idee gar nicht mal so gut und wie wir wissen, ist da nie was draus geworden. 2017 wurde es dann tatsächlich wieder spruchreif und Ridley Scott, der ging dann auf Russell Crowe zu, aber der hatte keinen Bock mitzumachen, aus gutem Grund. Und weil sein Charakter war ja tot, ne? Was soll man noch groß erzählen mit ihm dann? Ja, aber die Stifte wurden dann wieder in die Hand genommen und es wurde dann wieder zurückgegriffen auf die Idee, dass das doch fortzuführen mit Lucius in der Hauptrolle. Und das Drehbuch war dann, Drehbuch in Anführungszeichen, war Ende 2022 fertig. Und dann konnte Paul Mescal verpflichtet werden. Und die Dreharbeiten fanden dann im Juni 2023 ihren Startschuss und die wurden dann mehrfach unterbrochen durch den Autorenstreik. Viele haben es wahrscheinlich mitbekommen letztes Jahr, da wurde ja viel, kam es zu vielen Verzögerungen und das hat unter anderem auch dazu geführt, dass das Budget dann um weitere 10 Millionen US-Dollar aufgeblasen wurde. Ja, und dann im April diesen Jahres gab es den ersten Trailer zu sehen. Und der hat schon einen ganz guten Vorgeschmack geliefert auf das, was uns da erwartet. Mit Hip-Hop-Musik. Was hast du gedacht, als du den Trailer damals gesehen hast?
Ja, furchtbar. Also das ist ja so eine Seuche irgendwie, dass so zeithistorische Filme gerne mal irgendwie mit Hip-Hop oder mit irgendwelchen Varianten von klassischen Songs oder von Klassikmusik irgendwie untermalt werden. Da war der Eindruck, der erste war wirklich sehr, sehr schlecht. Der darauffolgende Trailer, finde ich, hat das dann ein bisschen besser gemacht, hat dann allerdings wieder anderweitig Sorgen bei mir ausgelöst, weil dann ja das Nashorn, die Affen und die Haie dann stärker in den Fokus gerückt sind, wo ich dann wieder dachte, das geht in eine ganz schön falsche Richtung. Deswegen, also sprachen wir beim letzten Mal ja schon drüber, die Vorfreude war gering, zumal man ja irgendwie sowieso sich gefragt hat, was soll dieser Film erzählen? Also was soll der Film zumindest mit dem Handlungsstrang weiter erzählen, der eigentlich durch den Tod von Maximus und Commodus beendet wurde? Weil man hat sich ja nicht gefragt. Jetzt bin ich aber mal gespannt, wie das römische Volk an die Macht kommt. So, es interessiert einen ja nicht, die Geschichte war auserzählt.
Absolut, ja. Also Gladiator steht vollkommen für sich, ist in sich geschlossen ein absolut runder Film. Wir haben ihn ja letzte Woche besprochen und waren ja beide sehr angetan. Mhm. Immer noch, auch nach 24 Jahren, immer noch ein toller Film. Ich habe mir nie gewünscht, irgendwie eine Fortsetzung zu sehen oder so. Und wenn, dann vielleicht ein bisschen näher an 2000 ran, also dass man nicht 24 Jahre wartet und dann mit sowas um die Ecke kommt. Ja, ich würde mal sagen, bevor wir jetzt weiter über den Film sprechen, geht's eigentlich nicht, ohne den Film zu spoilern. Deswegen ganz kurz und knapp, Philipp, Daumen hoch oder Daumen runter? Wie die guten Kaiser das im Kolosseum immer gemacht haben.
Naja, jetzt in dem Fall finde ich das tatsächlich schwierig, ohne vorher über den Film zu sprechen. Weil das ist eine seltsame Kiste. Wir kamen aus dem Kino raus, im kleinen Grüppchen, und wir halten uns da immer so ein bisschen zurück, ne, gegenseitig, weil wir noch nicht zu viel reden wollen. Und der Tenor war, boah, das war ja das Schlechteste, was ich seit langer Zeit gesehen habe. Das war ja furchtbar. Ich hatte neben mir im Kino auch zwei Herren, die haben entweder gelacht oder die ganze Zeit, oh Gottes Willen, gemacht. Allerdings, und deswegen hole ich jetzt so aus, finde ich mal, dass man den Film aus zwei oder in zwei Richtungen betrachten muss, meiner Meinung nach. Weil der Film hat das größte Problem in seinem Erstling. Also der Film hat das große Problem, dass es einen Gladiator 1 gibt. Weil er so eine, wie sagt man so schön, so Carbon Copy, also so eine genaue Kopie des ersten Teils ist, dass es eigentlich total überflüssig ist, diesen Film zu produzieren, so wie es. Wenn man den aber, finde ich, losgelöst von Gladiator betrachtet, vom ersten Teil, kann man oder konnte ich zumindest ein paar Sachen daran finden, wo ich sage, das hat schon Spaß gemacht. Also deswegen, es ist ein bisschen schwierig, wem man da, also es kommt ein bisschen drauf an, finde ich, wem man die Empfehlung gibt. Kannst du das nachvollziehen?
Da wären wir wieder bei derselben Diskussion, die wir bei Alien Romulus hatten. Das ist dann, Alien Romulus ist dann vielleicht die erste Erfahrung mit dem Alien für die Gen Z. Und Gladiator 2 ist dann der erste große Sandalenfilm für die Gen Z. Ich kann den Vergleich verstehen, aber ich sehe es leider komplett anders. Und meine Meinung hat sich überhaupt nicht geändert. Also ich war ja auch maßlos enttäuscht nach dem Kinobesuch, wie übrigens alle, mit denen wir im Kino waren. Einer. Irgendwie, also alle waren leicht entrüstet, würde ich mal sagen. Aber wenn du halt so ein Alien, beziehungsweise, und das ist ja auch ein Franchise von Ridley, das von Ridley Scott ins Leben gerufen wurde, ne? Das ist ja auch jetzt kein Zufall, beziehungsweise Gladiator dann einen neuen Aufguss gibt's, weil es war, wir haben das mit The Force Awakens gehabt, das ist ein klassisches Soft Reboot, anders kann man es nicht bezeichnen. The Force Awakens hat damals 2015 diese ganze Nostalgiewelle losgetreten, die uns so überschwemmt hat mit Filmen, wo man bei den ersten beiden Filmen noch dachte, ach, war das schön, mal wieder in diese Welt zurückzukehren. Und es hat sich so schnell erschöpft. Man merkt, es wird gefühlt in den letzten 5 bis 10 Jahren bei Blockbuster-Fortsetzungen nur noch mit Nostalgie, also viel mit Nostalgie gespielt. Und das zündet also bei mir überhaupt nicht mehr. Ich finde, das ist so ein billiges Mittel. Und was die Filmschaffenden immer mehr verlieren, und deswegen habe ich ja auch nach dem Kino gesagt, ich habe echt die Schnauze voll von dem Blockbuster-Kino. Ich habe aktuell keine Lust mehr, diese Filme anzugucken, weil es fehlt immer, gefühlt bei den Filmen, die wir gesehen haben, ein emotionaler Kern. Also Figuren, mit denen ich wirklich komplett mitfieber. Wirklich, ob sie jetzt böse oder schlecht oder gut sind, das ist vollkommen egal. Ne? Commodus, ein absolutes Arschloch, aber so genial gespielt und so vielschichtig Und Maximus das genaue Gegenteil. Der hat auch eine emotionale Backstory, die auch einfach direkt zündet. Und hier sind mir wieder alle Figuren sowas von scheißegal gewesen. Mhm. Und man hat nur wieder diesen lauwarmen Aufguss bekommen. Und dafür zahlt man dann ein Schweinegeld. Also ich finde, das ist, ich finde es echt traurig und ich finde es echt enttäuschend. Mhm. Also, um das abzurunden, definitiv ein dicker Daumen nach unten.
Okay, bei dir kommt auf, okay. Aber ich finde den Vergleich, den du gerade gebracht hast mit Romulus, finde ich sehr passend. Also finde ich wirklich sehr passend, wobei ich Romulus oder gerade Force Awakens noch inspirierter fand. Also Force Awakens kann man von halten, was man natürlich will. Ich will jetzt auch keine Star Wars-Diskussion vom Zaun brechen. Aber er hatte zumindest so ein paar Elemente, die irgendwie alte Elemente aufgegriffen haben, aber so ein bisschen frischer wirkten. Das hatte Gladiator 2 ja wirklich eigentlich gar nicht. Also es war ja bis auf die unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade im Kolosseum, war der wenig neu. Aber ich finde, ich kann das total nachvollziehen. Ne? Also auch mir ging das so, dass ich keine Figur hatte, die jetzt wirklich, also mit der man so richtig mitgefiebert hat oder die so super sympathisch war. Aber ich habe mich zumindest über große Stellen recht gut unterhalten gefühlt, muss ich sagen. Also für mich war das im Gegensatz zum ersten Teil. Ja, also im Gegensatz zum ersten Teil.
Ich bin sehr überrascht.
Nein, das, also Gladiator 2 ist im Vergleich zu seinem Vorgänger, wie soll ich sagen, es ist halt ein totales Leichtgewicht, ne, in Bezug auf Erzählung und Dramaturgie oder Dramatik. Aber als so ein visuelles Spektakel und so, wirklich so Popcorn-Kino, so leichte Unterhaltung, finde ich, funktioniert der. So, also die Schauwerte sind da, da passiert viel die ganze Zeit, es ist, wird gekämpft, es ist irgendwie spektakulär. Es hätte, also das Witzige ist, als wir die Trailer gesehen haben oder besprochen haben eben, meine größte Sorge waren die Haie und die Affen. Und das Nashorn und mit all diesen Sachen, gut, die Haie mal ausgenommen vielleicht, aber ich war auch mit dieser Seeschlacht, ich war mit all diesen Sachen fein. Das hat mir überhaupt nicht, also das fand ich noch nicht mal so richtig doof. Das hat mich irgendwie gut unterhalten. Mich haben auch diese beiden kranken Kaiser irgendwie unterhalten. Ich hatte mir fast gewünscht, dass der Film noch eher eine Schippe drauflegt. Also dass der noch so ein bisschen noch größer, also ich meine, die Figur von Denzel Washington, ne, der ist ja, wir haben den jetzt, ich glaube, das war ein Glück ein bisschen in dem Fall. Die Synchro hat den ein bisschen abgeschwächt. Ich glaube, der ist im Original ein bisschen krasser.
Ja, vor allem spricht er wohl in seinem New Yorker Akzent dann da halt auch.
Ne? Ja, so ein Slang halt, ne, den er mitbringt. Aber das fand ich irgendwie, also das war auf eine gewisse Art, also der Film wirkte, als hätte ein anderer Regisseur Gladiator 1 nochmal verfilmt. Also ein anderer Regisseur mit einer anderen Film-Vita. Und wie gesagt, ich habe mich jetzt nicht so super doll geärgert. Ich habe hier und da die Augen verdreht, weil es, kommen wir bestimmt gleich nochmal zu, dramaturgisch und dialogtechnisch hart war teilweise. Aber so als Popcorn-Kino, als, finde ich, geht der auf jeden Fall. Also kann man machen. Ich glaube aber allerdings, und da ist wieder der Bogen zurück zu dem Anfang, es hängt sehr stark davon ab, wie man zu Gladiator 1 steht. Wenn man sagt, das ist so ein Film, den habe ich echt ins Herz geschlossen. Das ist einer meiner Lieblingsfilme. Das ist ein toller, das ist rund und so. Dann kann ich total verstehen, wenn man sagt, so, ich finde das furchtbar, was die damit gemacht haben. Aber den so für sich betrachtet, ist okay. Also habe ich schon mal Popcorn-Kino gesehen, was mich mehr gelangweilt hat zumindest.
Interessant. Interessant. Ja, du hast ja Denzel Washington eben angesprochen. Also ich finde, ich habe überall gelesen in vielen Kritiken, dass er so überschwänglich gelobt wird in dem Film. Ich fand den so drüber und mir ging der so oft, also mir hat der nichts gegeben. Vielleicht lag es an der deutschen Synchro, ich weiß es nicht. Ich sehe Denzel Washington eigentlich immer ganz gern. Aber ich hatte das Gefühl, der spielt hier so eine Mischung aus Training Day und keine Ahnung, The Equalizer oder so. Mhm. Also so vollkommen drüber. Ich finde, der hat auch, ich meine, der erste Gladiator hatte so eine Gravitas, so eine gewisse Glaubwürdigkeit in den Figuren. Und der war so volle Kanne drüber. Und ich auch die Kaiser, die beiden. Mhm. Also das waren ja schon fast Karikaturen.
Ja, absolut.
Und da fällt es mir schwer, die auch irgendwie ernst zu nehmen und auch bedrohlich zu finden. Ich fand die überhaupt nicht bedrohlich. Man muss die mit Joaquin Phoenix und Commodus vergleichen. Und ich glaube, das lag gar nicht mal an den Darstellern, weil wir haben ja hier gute Darsteller durch die Bank weg. Ne? Also, das ist ja ein Cast, der geht ja runter wie Öl, aber es hat mich wirklich. Der Einzige, der mich überzeugt hat, war Dondus, der Affe.
Von dem hätte ich gerne mehr gesehen, vom Dondus. Ich hätte gerne mehr.
Guter also, Konsul.
Was mich gestört hat, und da haben wir wieder den Bogen zu Star Wars. Irgendwie ist Palpatine zurückgekommen. Was mich ein bisschen gestört hat, war, dass am Anfang so gesagt wird, die Bürger haben die Macht doch nicht bekommen, jetzt sind diese beiden verrückten Kaiser an der Macht. Es wäre halt irgendwie nett gewesen zu wissen, warum genau ist das denn jetzt eigentlich so dazu gekommen? Und man hätte denen durchaus ein paar Szenen geben können, wo man sieht, also man hat natürlich schon gesehen, dass die ziemlich widerliche Typen sind, aber noch so ein bisschen mehr, noch ein paar mehr Szenen. Also auch so dieses Funktionieren dieses Hofstaates, weil auch Denzel Washington da ein- und ausmarschiert, irgendwie wie es ihm beliebt. Der kann einen der Kaiser auch köpfen, wie es ihm beliebt. Interessiert keinen so richtig. Also, wie gesagt, ich will gar nicht sagen, dass das Drehbuch ein Spitzendrehbuch ist. Das ist es nämlich nicht. Die Dialoge sind es auch nicht. Aber ich habe mich irgendwie...
Sorry, aber die Dialoge sind wirklich stellenweise wirklich lachhaft scheiße.
Da hätte ich aber tatsächlich gern mal auch den O-Ton gehört. Da bin ich, also gerade was Lucilla angeht, die hat ja wirklich, da habe ich in der letzten Folge ja gesagt, Oscar hätte ich mir vorstellen können. Die hat tatsächlich die dramaturgische und dialogtechnische Arschkarte
komplett.
In dem Film. Das ist wirklich hart gewesen, was der armen Frau dazu gemutet wurde. Das war schon ziemlich schwach.
Ja, aber auch, was Paul Mescal da bekommen hat, ne? Also, das ist ja neuer Stern am Hollywood-Himmel. Also irgendwie haben es die Iren aktuell den Hollywood sehr angetan. Siehe Paul Mescal, siehe Barry Keoghan, siehe Cillian Murphy. Die sind ja aktuell gefragter denn je und absolut auch zu Recht. Das sind ja tolle Darsteller. Mhm. Aber Paul Mescal ist halt kein Russell Crowe. Das muss man halt ganz einfach so sagen. Aber es liegt auch, weil er halt auch nicht diese Ausstrahlung hat wie Russell Crowe. Finde ich. Und Paul Mescal spielt das auch viel zu groß hier irgendwie. Und selbst in den kleineren Momenten kann er auch nicht so wirklich überzeugen. Aber da kann er nichts für. Das ist einfach, diese Figur ist so flach geschrieben, so eindimensional geschrieben, finde ich. Der ist ja auch wie so ein Fähnchen im Wind, ne? Also noch, eben hast da noch, haben wir den klassischen Racheplot wieder, wie in Gladiator 1. Mhm. Er möchte unbedingt den Acacius, den Tribun, umbringen und hasst seine Mutter über alles. Und nächste Szene fällt er ihr so ungefähr um den Hals und muss dann in der Arena gegen Acacius kämpfen, der sagt ihm, nein, nein, ich bin auf deiner Seite. Und ach so, ja gut, dann lass uns doch mal Buddies werden. So. Also dieser Wechsel, der hat ja überhaupt nicht stattgefunden. Und auch wenn man Maximus Frau und Kind nicht kennenlernt, ne? Man lernt sie ja nicht kennen. Man kann ja auch, da könnte man ja auch kritisieren, ja, ich fühle da jetzt nichts, wenn der seine Familie verliert. Aber das ist so fies inszeniert und so brutal. Und wenn er die dann da entdeckt und vollkommen fertig ist und so, das macht halt schon was mit einem, wenn man Russell Crowe das zuschaut und wie er das spielt. Ne? Also man kriegt da ja absolute Wut. Und man lernt den Hanno da noch in Numidien, man lernt ihn ja gar nicht kennen. Ich hätte mir gewünscht, die Frau von ihm wird getötet, die stößt diese ganze Rachegeschichte los. Aber ich kenne die doch auch nicht. Und die war mir sowas von Wumpe. Und es war so offensichtlich, dass sie instant abnippelt. Es war so offensichtlich. Dann bitte eine Schlacht aus dem Kolosseum wegnehmen, von mir aus die mit den Haien, weil die sah aus wie in einem Videospiel, sorry. Und dann noch mal 10, 15 Minuten in Numidien. Also, dann hätte man zumindest so ein bisschen Bindung aufbauen können, weil überleg mal, wir lernen ja auch vorher Maximus in der Schlacht kennen, wie ist er drauf, wir verstehen, warum folgen die Leute ihm, warum ist er so ein Leader? Der Paul Mescal wird ja einfach so als Leader hingestellt. Und die Leute folgen dem halt einfach bereitwillig, obwohl sie ihm am Anfang dann noch auslacht. Das fand ich ja wenigstens ganz gut, wenn sie ihn dann mit den Affenlauten dann danach machen. Mhm. Aber dann lächelt er das wie so ein typischer Brite das macht, lächelt er das so weg. Und ich dachte mir so, Alter, yo, bist du cool. Nee, das hat einfach nicht Klick gemacht. Und vor allem diese Schlacht am Anfang. Das war ja theoretisch toll inszeniert, aber ich dachte, ich gucke bei einem Cinematic von Age of Empires 6 zu oder so.
Ja. Na, ich glaube, also das Problem, was ich eher hatte, war, dass die Frau in einer normalen Schlacht stirbt. Also die geht ja, die stirbt ja sozusagen im Einsatz, ne? Und in dem ersten Teil ist es ja wirklich so, dass die völlig zu Unrecht, also wirklich aus reiner Boshaftigkeit ermordet werden. Und hier passiert das ja sozusagen, klar, kann man natürlich sagen, die Römer sind auch boshaft, weil die halt dieses Numidien halt angreifen. Aber da passiert sozusagen als Kollateralschaden, sage ich mal jetzt, ne, kann man so fies das jetzt klingt. Und es ist eben nicht diese persönliche Schiene. Es ist natürlich auch komisch, dass er dann den Acacius als Feindbild betrachtet, nur weil der da der General ist. Also der hat die ja noch nicht mal selber erschossen, ne, glaube ich. Der gibt nur den Befehl, dass dann die Bogenschützen loslegen. Ja, absolut. Stimme ich dir 100% zu. Das ist, und ich habe auch mit dem, der Lucius hat halt auch irgendwie das Problem, dass der man weiß bei dem oft, und das würde ich schon so ein bisschen dem Darsteller auch ankreiden, man weiß nie so ganz genau, was der spielt und wie der fühlt. Der ist so bei Russell Crowe hast du das hier und da wirklich durch Blicke und durch den Mund, der zuckt und so. Und hier ist das, entweder sehr groß oder so ein bisschen, als würde der über den Dingen stehen die ganze Zeit. Also so, als würde den eigentlich gar nicht so richtig kümmern. Also der hat gar nicht so diesen Schmerz, den Russell Crowe die ganze Zeit mit sich getragen hat über den ganzen Film. Das wirkt hier so ein bisschen so, als wäre irgendwie der Lucius nach der Hälfte des Films, es sei denn, die Szene verlangt es, hätte da so seinen Plotpoint abgelegt, solange bis es wieder drauf ankommt.
Ja, vor allem hast du ja die Figur des Maximus, hast du ja quasi zweigeteilt. Die ist ja, die eine Hälfte ist Paul Mescal, die andere Hälfte ist Pedro Pascal. Und hat für mich auch überhaupt nicht funktioniert. Pedro Pascal, wir haben ihn viel gelobt in der Vergangenheit, aber auch er kann hier mit seiner Rolle nicht viel anfangen. Der guckt wirklich die ganze Zeit nur bedröppelt und leicht depressiv in die Kamera.
Ich finde das total schade, weil der Film hat ja im Inneren einen Kern oder einen Handlungsstrang, der auf dem Papier super interessant ist. Also ich finde diese Verschwörung gegen die Kaiser oder das, was auch der Macrinus tut, ne, sich so reinwanzen da, das Vertrauen gewinnen und so weiter. Und auch die Rolle von Acacius halt, dass er ein müder Kriegsheld ist, der keinen Bock mehr hat, weiter sinnlos Ländereien zu erobern, ist ja super. Wäre auch gut gewesen, wenn man gesagt hätte, man konzentriert sich mehr auf diesen Plotpoint. Gut, dann wäre es nicht so richtig Gladiator, weil dann keine Gladiatoren vorkämen. Aber hätte man sagen können, dann gut, am Ende zwangsweise muss er dann doch irgendwie ins Kolosseum. Weil ich finde, das ist eigentlich ein interessanter Plot. Das ist ja das, was ich auch in der Review oder in der Retrospektive zu Teil 1 gesagt habe, dass ich mir gewünscht hätte, so ein bisschen mehr das Leben in Rom kennenzulernen. Ne? Also wie läuft es da hinter den Kulissen ab, noch ein bisschen stärker? Hier haben wir ja hier und
ich würde sagen, das hast du bekommen.
Ich hätte mir das, also es gibt am Ende ja so ein paar kleine Feuerchen, ja, die da brennen am Kolosseum. Ne, da hätte ich mir gewünscht, also ich hätte mir ein bisschen mehr Revolte gewünscht. Das wird ja so angedeutet, wie, ja, ich gebe dann den Bürgern den Kopf von dem einen oder den anderen, ich weiß nicht mehr, welchem Kaiser.
Geta.
Ja, Geta, ne? Aber das war so überschaubar und ich hätte mir halt gewünscht, dass es dann so ein bisschen größer alles ausartet, dass man vielleicht auch sieht, wie unzufrieden die Bevölkerung wirklich ist. Das ist ja nie so ganz klar, ne? Die Kaiser sind halt Widerlinge, aber es ist nicht so klar, ist das Volk damit so unzufrieden? Das wird ja im ersten Teil so ein bisschen stärker immer angedeutet, ne? Dass die sagen, hier, Commodus macht jetzt die Spiele, weil die alle angepisst sind sozusagen. Das ist hier so, das kommt dann später im Kolosseum so ein bisschen, wo dann die Bogenschützen, das fand ich übrigens auch ganz gut, wo dann die Leute aufbäumen so ein bisschen im Kolosseum. Also das waren Sachen, die mir gefallen haben, weil das waren halt die Sachen, der Pöbel, die mit den Fackeln und den Heugabeln. Und das hat mir gefallen, weil das waren halt die neueren Elemente des Films. Ich fand auch, ich habe mich jetzt auch mit Macrinus, also mit Denzel Washington, der hat mir ganz gut gefallen. Ich fand, der war nicht so, ich hatte echt Angst nach den Trailern. Ich fand, der war okay. Also ich finde, der war charismatisch, der hat mir irgendwie Spaß gemacht als Figur. Der war nicht so drüber, wie ich befürchtet hätte. Und ich fand die Figur an sich, mich hat ein bisschen gestört, dass der zu sehr so von null auf jetzt irgendwie, also der war mir zu clever, ne? Bei dem hat der alles immer so gefluppt. Und am Ende verkackt das so ein bisschen dümmlich.
Findest du nicht, dass er das viel zu groß gespielt hat, Denzel Washington?
Nee, fand ich irgendwie, ich fand das tat total gut im Gegensatz zu Lucius, der irgendwie so gefühlt gar nichts gespielt hat. Und mir hat das halt gefallen, weil der, wie gesagt, das Drehbuch, müssen wir nicht drum rum, ich rede jetzt auch, also damit das klar ist, ich rede jetzt auch nicht hier von einer 10, ne? 10 von 10 oder so. Aber meiner Meinung nach hätte das alles gerne so ein bisschen größer sein können, um sich halt einfach mehr noch abzuheben. Also einfach zeigt irgendwie, wenn das schon eine ähnliche Handlung ist oder fast gleiche Handlung, dann durch den Stil, durch die Art der Inszenierung. Und das hat der Film ja so ansatzweise gehabt. Auch hier der Stadionsprecher, der von Kalkofe dann synchronisiert wurde, der war ja auch so groß, ne? War auch so drüber. Das war halt schon alles so ein bisschen Caligula-mäßig.
Ja, das ist auch, da bin ich auch fein mit.
Das hätte
da
ich mir noch so ein bisschen größer gewünscht fast.
Aber Denzel Washington in dem Fall nicht. Also nee.
Ja, fand ich vollkommen okay. Also gerade als Gegenentwurf zu dem vorherigen Sklavenhalter. Natürlich komplett andere.
Ich bin Proximo-Fan.
Ja, klar, ich meine, komplett anders, aber halt irgendwie schön, dass es eben nicht wieder der Proximo, also nicht wieder der weise alte Mann, sondern halt so ein...
Nicht der Mentor so ein bisschen.
Ja, eben nicht der Mentor, oder so einer, der so tut, als wäre ein Mentor, aber eigentlich so ein fieser Pimp ist. Das fand ich irgendwie ganz angenehm.
Pimp, ja, Pimp passt ganz gut.
Ja, also so Zuhälter, ne? Die ganzen Kleider, die Art, wie er sich gibt. Ja, also alles fand ich gut. Also hat mir Spaß gemacht.
Hat noch gefehlt, dass er sich noch so einen dicken Johnny anzündet.
So eine riesen
und dann im Hintergrund irgendwie Snoop Doggy Dogg läuft.
Das hätte vielleicht noch, hat noch gefehlt.
Ja, da hätten wir den Hip-Hop wieder, also ich meine.
Ja. Nein, also, wie gesagt, ich habe an vielen Stellen Schlimmeres befürchtet und an anderen Stellen Schlimmes bekommen.
Okay, dann würde mich mal interessieren, was hast du denn Schlimmes bekommen?
Naja, also ich hatte ja, meine Befürchtung war die Affen. Ich fand die Szene mit dem Affenkampf, CGI, ja, aber ich fand, die war irgendwie ganz okay. Ein bisschen dümmlich, aber okay und irgendwie unterhaltsam. Dass es halt nicht gegen wieder einen Low-Level-Römer geht, ne, der irgendwie so einen Dreizack und einen rostigen Helm auf dem Kopf hat, sondern was anderes. Dann kommt danach der mit dem Nashorn. Da fand ich allerdings, da haben mich zwei Sachen gestört. Ich fand, die CGI vom Nashorn war irgendwie okay. Ich fand auch den Typen auf dem Nashorn, das war alles irgendwie fein. Und auch gar nicht so doof wie befürchtet. Also meiner Meinung nach. Aber was ich total komisch fand, war, dass dann gesagt wurde so, Lucius, du musst deine Männer anführen, sie müssen auf dich hören und bla. Und Lucius hat überhaupt keine Bindung zu irgendeinem von denen. Warum sollen die auf den hören? Gut, der eine hört ja auch nicht auf ihn, wird dann vom Nashorn platt gemacht. Aber das wurde so behauptet. Das hat der Film 2-3 Mal an so Stellen, wo behauptet wird, der ist so ein Anführer, alle hören jetzt auf ihn. Aber es gibt keinen Grund. Also es wurde nicht angedeutet. Es gibt diesen Witz mit den Affen und der lächelt halt immer und dann gibt es so einen kleinen Flachs. Aber du hattest halt das Gefühl bei Commodus, da war ganz klar, der ist ein, die wissen um seine Leistungen sozusagen, denen ist klar, der ist irgendwie mal ein Anführer gewesen, eine Art Feldherr und auch wenn sie nicht genau wissen, wo er herkommt, aber er ist ganz klar ein Anführer, er zeigt, dass er weiß, was er tut. Das Gefühl,
ja, es fehlen halt diese kleinen Nebenrollen, ja, wie du den Gladiator hast, mit Jimon Honsu und Ralf Möller.
Genau.
Du hast eine neue Komponente, die mit reinkommt, und der hat mir fast von allen am besten gefallen. Das ist der Arzt, der Ravi, der von Alexander Karim gespielt wird. Der hat mir wirklich gut gefallen. Aber ansonsten ist da ja nichts. Nur dieser Viggo, der so über ihm steht nochmal.
Ja.
Der so, ihn so ein bisschen da drangsaliert. Aber ich habe halt auch, der hat ja auch so ein Death Wish, der Lucius. Ähnlich wie Maximus ja auch. Dem ist ja eigentlich egal. Er möchte einfach nur, also Maximus würde am liebsten direkt zu seiner Familie zurück und hat so, den Tod so mehr oder weniger schon akzeptiert.
Ja.
Und Paul Mescal, also Lucius ja auch hier irgendwie, habe ich das Gefühl, aber der bringt das halt überhaupt nicht glaubhaft rüber irgendwie. Nee. Also ich habe die ganze Zeit beim Zugucken irgendwie gedacht, ich gucke einem bekannten Premier League Spieler bei, der irgendwie gut in der Muckibude war und die Kampfchoreografien hinbekommen hat, aber der hat irgendwie eine Gestik und Mimik drauf, das hat mich einfach null abgeholt. Und das ist halt das Allerwichtigste. Ich meine, er ist die Hauptfigur und wenn die dir komplett scheißegal ist, dann fällt für mich persönlich der Film halt irgendwie schnell in alle Einzelteile und dann bleiben halt nur noch diese, ja, die Action-Szenen übrig, wo man dachte, okay, jetzt kannst du dem Affen nochmal ordentlich Zucker geben, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Aber die waren halt auch alle, ich fand die alle irgendwie, man hat es halt schon gesehen. Es ist halt nichts, was man, als man damals das erste Mal Gladiator gesehen hat, das erste Mal das Kolosseum in seiner Größe und diese Kämpfe. Und das war mein erster Berührungspunkt mit diesen Gladiatorenkämpfen. Das war toll, aber das erschöpft sich halt auch schnell. Weil was willst du denn immer wieder Neues machen? Und das, mir macht das keinen Spaß, jetzt da irgendwie Haien dazu zu gucken, die da rumschwimmen. Ja. Es ist ja tatsächlich so gewesen, dass sie das Kolosseum dann geflutet haben und dann da so Meeresschlachten nachgestellt haben. Alles fein, alles gut, aber dann bitte anders inszeniert. Das sah, also ich fand die CGI halt auch echt nicht gut. Das sah, also generell der komplette Look des Films, der sah so digital wieder aus und ich kann das nicht mehr sehen. Es ist alles, ja, das sieht so künstlich aus. Ja. Der Film ist 24 Jahre älter als der erste Teil und sieht schlechter aus. Wie ist denn das möglich? Und vor allen Dingen Ridley Scott, wir haben ihn immer gelobt, was er für ein tolles Auge hat. Es war keine einzige Einstellung oder kein einziges Bild dabei, wo ich sagen würde, oh, das war aber schick. Das sah echt gut aus. Also ich kann mich an...
Die Bilder hast du alle... Ja, ich meine, da waren ein paar schicke bei, die du aber schon bei Gladiator halt gesehen hast. So ziemlich exakt. Also das wurde ja auch regelrecht zitiert, ne? Hier das Doppelschwert, ne, mit dem Kopf ab, haben wir auch dann da bei Gladiator schon gehabt. Ich finde tatsächlich, ich habe extra noch mal geguckt, ich finde die Flüge über Rom und das Kolosseum sehen ein bisschen besser aus. Das finde ich schon. Also die CGI und ich finde auch so Publikum teilweise.
Ja, aber das darf man auch erwarten.
Ja, nein, klar. Aber das finde ich ist besser geworden. Ich finde auch weiterhin irgendwie die Sets und so weiter, das ist halt auch alles Kostüm, fand ich, war alles wieder auf den Punkt. So.
Ja, aber die sahen so clean aus. Das sah alles so, ja, weil die Farben auch so geknallt haben. Das Gold von den Kaisern und die Prätorianer waren knalllila. Und also ich hätte mir ein bisschen weniger Sättigung gewünscht. Also vergleich die mal, stell die mal beide nebeneinander. Aber ich meine, da hast du halt wieder dieses Beispiel auf Film gedreht und digital gedreht. Ich werde irgendwie kein Freund mehr, was
ich glaube,
das angeht.
Aber es ist auch irgendwie das Farbkonzept an sich, also war weniger spannend. Wir hatten ja wirklich sehr klar im ersten Teil auch diese hellen, warmen Farben, ne, mit Maximus und dieses düstere Blaue bei Commodus. Das habe ich hier vermisst. Das habe ich auch nicht wirklich, das gab es nicht so richtig. Das war alles irgendwie so, man hat das Gefühl, es wurde alles irgendwie so, die Farben wurden alle so hoch geregelt, dass es normal aussieht und gut aussieht, ein bisschen Kontrast rein und Sättigung, aber nicht, dass man gesagt hat, man legt noch eine Art Look irgendwie drauf. So, ne, das war so, ja, so normal halt. Aber ja, klar, ich meine, natürlich auf Film gedreht, mehr Practical sieht, sind wir immer Verfechter von, ne? Also deswegen.
Ja, das hat halt direkt, das ist das ganz anderes. Hm. Überleg mal die Schlacht zu Beginn in den Wäldern. Das sind ja alles, das ist ja kein CGI, das sind ja alles echte Menschen, die sie da rangekarrt haben. Alles Komparsen in Rüstungen und so weiter. Und wenn ich mir diese Schlacht, also die bevorstehende Schlacht am Ende zum großen Finale, die ganzen CGI-Püppchen mir da angucke, nee. Ich habe gelesen, also Napoleon habe ich ja nicht gesehen, da sollen die Schlachten wirklich toll inszeniert sein oder zumindest tolle Bilder haben. Aber irgendwie hat Ridley Scott echt, also wir haben in den letzten Folgen häufig über Hit or Miss gesprochen,
ja.
Aber der hat so ein bisschen sein Mojo verloren. Aber irgendwie, es fehlt halt die Vision in seinen Filmen.
Ja, also
was möchte denn Gladiator 2 sagen? Kannst du mir das sagen? Ja, was möchte der denn erzählen?
Ja, das wäre jetzt nämlich auch genau, also meine Frage wäre jetzt nämlich auch gewesen, warum will man diesen Film erzählen? So, also warum, was ist der Grund, außer vielleicht Geld damit zu verdienen, diese Fortsetzung zu machen, die halt irgendwie eigentlich keine, ich meine, das Thema irgendwie Korruption des Staates oder Korruption des Kaiserreichs, ja, gab es auch im ersten Teil. Diese persönliche Vendetta hatten wir im ersten Teil stärker.
Ja, aber die stand vor allem im Mittelpunkt, ja, ne, des Films. Und das, der Fokus, der wechselt ja zur Mitte des Films, wenn er gegen Acacius kämpft. Mhm. Das fand ich übrigens eine der wenigen guten Szenen, weil da mal keine Affen und keine Nashörner und keine Haie
mitgemischt haben. Affen und Nashörner. Ich fand komisch, ach, das wollte ich noch sagen, beim Nashorn übrigens, dass das wie bei so einem Videospiel-Bosskampf dann macht er die Seitwärtsrolle, das Nashorn rennt gegen die Wand. Kennt man ja immer aus so Bosskämpfen in Videospielen, wo man so ausweicht. Dann klong. Ja. Und dann war das Nashorn irgendwie so, hat ein Aui und hat nicht mehr weitergemacht. Und es hat aber auch sonst keiner mehr mitgekämpft. Also dann gab es nur dieses One-on-One gegen diesen Nashorn-Chef-Kämpfer. Das war so merkwürdig.
Nashorn-Reiter.
Nashorn-Reiter, Nashorn-Bändiger. Und irgendwie hat das gar keinen anderen interessiert. Das hat gar keiner mehr mitgekämpft.
Eigentlich hätte das Nashorn dreimal gegen die Wand laufen müssen. Ne? Drei ist immer die magische Zahl. Und dann wäre es dann umgekippt.
Genau,
und dann kommt der nächste Boss.
Auf die rote Stelle hüpfen müssen. Ne? Die auf der Nase hat dann so. Ab dem Moment. Ja, das war aber, wie gesagt, komischerweise, also diese Sachen, am schlimmsten fand ich wirklich im Film. Also einmal die Dialoge, die waren halt, also hart war wirklich hier. Also wir hatten bei Gladiator 1, haben wir auch schon drüber geredet, der ist in den falschen Händen, falsch inszeniert, quillt der Pathos über und gerät aus den Fugen, gerät außer Rand und Band, ist außer Rand und Band. Und wird halt furchtbar und unerträglich. Und der erste Film hat es hingekriegt, weil die Darsteller das super machen. Und hier ist genau das passiert, ja, was passiert halt, wenn man es scheiße inszeniert. Weil der Pathos in diesem Teil, und leider ist ja wirklich immer der Lucius derjenige, der diesen Pathos irgendwie rüberbringen muss. Und das klappt halt hier überhaupt gar nicht. Das muss man wirklich sagen. Also ganz schlimm ist dieser Schlussdialog, wo er dann alle verbrüdert. Also ich meine, wenn ich an Rocky 4 denken muss, wo Rocky die Russen davon überzeugt, dass alle Freunde sein müssen und Rocky 4 das besser macht, dann hat der Film ein Problem an der Stelle.
Wir können alle Freunde werden. Wenn wir das können, könnt ihr das auch.
Also da musste ich dran denken.
Adrian! Lucilla!
Und das war wirklich hart. Also ich mochte diesen kleinen Kampf, den er da mit Denzel hatte. Das war okay. Aber dieser Schluss... Monolog von ihm, der war halt echt hart. Vor allem diese Gegenschüsse auf seine Legion und die Prätorianer und wie die alle gucken und so. Da denkst du, hart.
Also ein bisschen Ringe der Macht-Vibes.
Ja. Das war schon. Das wollte ich sagen. Das sind wirklich die Dinger, die mich gestört haben. Also wirklich immens gestört haben, waren immer diese ganzen Dialogszenen. Die waren hart an der Grenze. Also da, wie gesagt, wäre es vielleicht ganz schön nochmal.
Es gibt auch einige Dialoge, die er in seiner Zelle mit Lucilla hat. Mhm. Was Lucilla dann da sagt. Eieiei, also da ist mir kalt den Rücken runtergelaufen.
Ja, das stimmt. Ja, also das ist echt so.
Mamma mia, ey.
Deswegen so, also ich. Es ist. Nicht annähernd, also der Film ist nicht annähernd so gut wie der erste Teil. Gar keine Frage, überhaupt kein Ding. Und was Dialoge und auch so Dramaturgie angeht. Aber wie gesagt, die Schauwerte auf der anderen Seite, und ich glaube, wenn man den ersten Teil nicht gesehen hat, ist das nochmal, also ich finde diesen Vergleich mit Romulus gar nicht so verkehrt an der Stelle.
Romulus war nicht deutlich besser. Romulus sah vor allem auch filmischer aus.
Sah besser aus, ja.
Vor allem, wenn wir jetzt nochmal auf den kurz zur Kamera und so kommen. Ich fand die Kamera auch so uninspiriert und so. Ich werfe das dem Film jetzt vor. Ich weiß nicht, wie lang der insgesamt gedreht wurde oder so. Aber man sagt ja, dass Ridley Scott immer unheimlich effizient und schnell dreht. Da ist super wenig Hirnschmalz in Bilder geflossen. Der wirkt, also viel Handkamera, wenn er da unten, wenn er das erste, wenn Lucius das erste Mal in diese Katakomben da geht, und dann diesen Schrein findet, wo dann die Rüstung von Maximus und sein Schwert ist. Alles so mit der Handkamera so begleitet. Ich denke mir so, ei, sag mal, wir sind ja nicht bei einer Fernsehproduktion. Also da kann man doch mal so irgendwie so ein paar schönere Bilder, ein paar schöne Fahrten machen. Oder zumindest mit der Steadicam irgendwas. Also da dachte ich echt so, Mama Mia, was, das muss doch jetzt aber echt schnell gehen. So. Also kannst du das verstehen?
Nee, Also Kamera hat mich irgendwie gar nicht gestört. So, also da war jetzt nichts bei, wo ich jetzt gesagt hätte, das ist jetzt irgendwie so ein super spezieller Shot, aber den hatte der erste Teil auch nicht, hat er auch nicht gebraucht, ne? Also es war jetzt auch nicht der Film der Special Kamera-Einstellung.
Ja, aber der hatte tolle Bilder. Der hatte einfach tolle Bilder. Wenn du allein mal an das Bild wie der durch das Weizenfeld geht mit der Hand denkst.
Das hattest du ja leider hier auch. haben sie auch so den reingeschnitten.
Wenn Commodus den Daumen hoch und runter macht, das sieht einfach, irgendwie sieht es besser aus. Und es ist auch mehr Spannung da in den Momenten. Und der Geta macht ja eigentlich immer den Daumen dann da. Der macht das so ratzfatz, der baut überhaupt keine Spannung auf. Und dazu gehört natürlich auch die Musik, die wirklich auch großen Anteil hatte im ersten Gladiator, die viel dazu beigetragen hat, dass man auch diesen Pathos und so auch akzeptiert, dass man den hinnimmt, weil Hans Zimmers Musik einen so beschwingt und das war ja nur Klangteppich, bis dann halt mal ab und zu mal
Hans Zimmer wieder kam, ne?
Ja, ein paar Stücke rezitiert wurden aus dem alten Score, wo dann, das hat bei mir auch nichts hervorgerufen, wo dann so künstlich, es kommt ein emotionaler Moment, jetzt hauen wir aber nochmal ein paar Themen hier aus Gladiator 1 raus. Nee, vor allem auch beim Ende. Ich dachte so, what? Da ist der Film jetzt vorbei? Was sagt der Maximus, was sagt der denn da noch immer? Maximus, spricht zu mir, Film aus.
Vater spricht zu mir.
Ja, aha. Was soll er denn sagen? Russell Crowe hätte gesagt, what a fucking bullshit this movie is.
Ja, aber nee, weil, das hat mich jetzt aber auch nicht so gestört. Also ich meine, er sagt halt, wie er weitermachen soll, weiterkämpfen soll, weiter vorgehen soll. Das fand ich jetzt
ja,
voll,
aber das wirkte so
okay.
Unmotiviert. Was ist das für ein Ende? Also vielleicht war es in Deutsch irgendwie, aber
er sagt im Englischen, Daddy, talk to me.
Nein, ja, du hast es ja gecallt in der letzten Folge. Ja, hast du ja schon, den Braten gerochen. Das ist halt auch überhaupt kein Twist und keine große Überraschung. Ich finde, optisch haben sie es ganz gut getroffen. Das könnte auf jeden Fall der Sohn von Russell Crowe sein, wenn Russell Crowe Connie Nielsen geschnackselt hätte. Mhm. Aber
es wird halt nicht viel damit gemacht, das ist halt das Problem. Also es wird mit dieser Situation, dass er eigentlich Thronfolger wäre und Anführer des Reiches, passiert da nicht so richtig viel mit.
So, ja, weil er halt auch keinen Charakter hat, weil er ein Abziehbild von Maximus ist und weil wir Maximus schon kennen und dann das, was wir von Maximus kennen, auf ihn projizieren und er dann halt auch nicht viel Neues dem geben kann.
Es hängt wahnsinnig, ich glaube auch, also ehrlicherweise, ne, was du auch eben mit der Musik angesprochen hast, mit einem stärkeren Hauptdarsteller würde auch die Musik anders funktionieren. Weißt du? Also wenn einfach die Szene anders gespielt, anders gesprochen ist, dann würde auch so eine Musik hätte eine andere Wirkung. So ist halt alles durch dieses Gesicht.
Glaubst du?
Ja, ich bin, glaube ich schon, weil dieses, er bringt es halt einfach nicht rüber. Das ist eigentlich ein Riesenproblem. Er hat nicht so Charisma, er ist irgendwie farblos, obwohl die Sättigung hochgedreht ist. Er macht einfach zu wenig. Ich glaube, der Film krankt einfach wirklich sehr stark an dieser Hauptfigur, weil er einfach auch kein, der ist auch nicht ebenbürtig. Du hast nie das Gefühl, egal welcher Szene, also dass er nie ebenbürtig im Spiel zu den anderen Figuren ist. So, er fällt halt leider echt immer ab. Ich hatte übrigens total Angst am Anfang, wo man nicht sah, dass die Frau wo die ins Wasser fällt und man die Leiche nicht gesehen hat, hatte ich kurz Angst, dass sie später wieder auftaucht. Und dann sah man sie zum Glück, zum Glück dann als Leiche. Gott sei Dank. Ich hatte ein bisschen Sorge. So, aber Ja, wie gesagt, es krankt irgendwie vor allem an diesen, an den Dialogen, an der Hauptfigur. Das sind so die Dinger, die mich wirklich am allermeisten gestört hätten. Ich hätte mich echt gefreut, wenn die noch so ein bisschen den Plot ein bisschen vorangetrieben hätten oder stärker mit dieser Intrige. Und wenn man sich vielleicht auch einfach mehr auf den Pedro Pascal konzentriert hätte als Figur. So, das wäre dann vielleicht in einigen Teilen am Anfang noch ähnlicher zu Russell Crowe gewesen am Anfang, aber dass der eben jemand ist, der versucht, das von innen aufzubrechen, so dieses Kaiserreich. Warum nicht? Hätte man machen können.
Ja, aber hat auch wirklich wenig Screentime, muss man sagen, für so einen A-Lister.
Das stimmt, aber der hat natürlich, das ist, muss man wirklich sagen, das haben wir auch, als wir aus dem Kino kamen, ne, der macht ja nicht viel und spielt nicht viel, aber der hat natürlich automatisch Sympathien auf seiner Seite. Ne? Weil du kennst das Gesicht, du ordnest den immer Sympathieträgern zu und deswegen hat er einfach einen Stein im Brett bei. Das ist total seltsam. Macht nichts. Es ist auch direkt ganz klar, dass der eigentlich nicht böse ist. Weil man einfach dieses liebe, dieses freundliche Gesicht von ihm da sieht auf dem Schiff.
So, das ist ja auch, wird ja auch in der ersten Schlacht recht offensichtlich, dass er da Bauchschmerzen hat und nicht so wirklich dahinter steht.
Ja. Da keinen Bock mehr hat. Das war genau wie bei Maximus, der auch sagt, ja, hey, die Barbaren, ey, wir würden es genauso machen wie die, ne? Ist ja selbe Stilmittel, ne? Nur, dass Pedro Pascal keinen Hund dabei hat. Das macht ihn dann nicht ganz so sympathisch wie Maximus.
Aber die Windhunde, haben die nicht zwei Windhunde?
Stimmt.
Haben die nicht von Lucilla?
Ja, stimmt, mit den schönen Ohren. schönen Ohren, die, ja. Ja. Also, ich würde mal sagen, dein nächster Blu-ray-Kauf steht fest.
Ja, safe. Gibt ja noch nicht mal, soll ja noch nicht mal eine Extended Edition oder so geben, aber ich glaube, die wird den Film diesmal auch nicht retten. Bei Königreich der Himmel, habe ich ja letztes Mal gesagt, hat es das gemacht. Mhm. Aber da hast du auch wieder bessere Figuren.
Ja.
Soweit ich mich erinnere. Tja, also. Schade, also ich hab nicht viel erwartet von dem Film. Ich bin jetzt nicht ins Kino gegangen und dachte, hatte eine sehr große Erwartungshaltung und der Film muss gut werden.
Ja, das hat ja niemand
aber
erwartet.
Aber dass er wirklich so. Nee, aber dass er so mies und so motivationslos wirkt, also auf mich zumindest, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte da echt. Ich hatte mich auf Paul Mescal echt gefreut. Der hat viele Vorschusslorbeeren bekommen. Ich habe ihn in seinen großen Rollen noch nicht gesehen. Werde ich auf jeden Fall nachholen, wie After Sun oder All of Us Strangers. Ein interessanter Cop auf jeden Fall. Mhm. Aber in der Rolle eine Fehlbesetzung.
Ja, da stimme ich zu, ja. Aber was bedeutet das denn im Umkehrschluss dann an, wenn du deine Shots verteilen musst?
Also mir bleiben auf jeden Fall einige Shotgläser leer dieses Mal und ich würde dem Film mit Ach und Krach 4 Shots geben.
Okay, oh, jetzt bin ich aber überrascht. Ich hätte gedacht, es kommt eher eine 2 oder so, weil das so negativ war. 4 immerhin noch. Oder sind wir gar nicht so weit voneinander weg, weil ich
Ich hätte jetzt bei dir was deutlich Besseres erwartet,
weil
du den hier so fast schon gelobt hast.
Ja, weil der einfach, also es hat mich selber überrascht. Also ich habe, weil wie gesagt, ich habe nach den Trailern Schlimmeres erwartet und ich war irgendwie, bis auf ein paar Hänger und dümmliche Dialoge, irgendwie gut unterhalten. Das ist natürlich auch manchmal so stimmungsabhängig, wenn man im Kino sitzt. Aber das war gute Kinounterhaltung. Also wenn man sich entscheiden muss, welchen gucke ich, dann guckt man auf jeden Fall Gladiator und nicht Gladiator 2. Aber ich könnte ihm so eine vorsichtige 6 könnte ich dem geben.
Ja, mach doch.
Dann landen wir bei einer 5. Mach doch einfach. Ja, also ich bin in Geberlaune. Ich mach den Daumen hoch. Oder so.
Naja, nicht ganz so.
Ja, nicht ganz so.
Mittelhoch.
Es ist nicht
oder?
Ganz so, ja. Also es ist in, ja, so mittelhoch. So schräg. Eigentlich ist es schräg. Es ist zwischen einer 5 und einer 6, aber da ich halt ein gerechter Philippus Longus bin, gibt es heute mal 6. Dann landen wir bei einer 5 in der Mitte und dann, ja. Freuen wir uns auf den dritten Teil.
Ja, auf jeden Fall. Den gucken wir uns dann aber beim Stream an.
Wer kommt denn dann? Also es ist jetzt kein Kind übrig geblieben, das dann wieder einen erwachsenen Gladiator spielen kann. Aber Denzel hat ja noch gesagt, du wirst nie wissen, meine Vergangenheit, ne, woher ich komme und wer ich bin. Deswegen.
Ja, das geht's auch darum, dass er versklavt wurde von Marcus Aurelius.
Ja, guck, dann kommt der Sohn von Denzel, gespielt von Will Smith.
Die sind ein bisschen nah beieinander, oder?
Gladiator 3.
Gladiator. Ralf Möller hat einfach an allen Ecken und Enden gefehlt. Der Gladiator.
Ja, so ein CGI-Ralf Möller, dem so erscheint, in so einem Traum. Und von seinem Dreh von Gladiator 1 erzählt. Das wäre eine schöne Szene.
Ja, da bin ich übrigens froh gewesen, dass sie per CGI jetzt niemanden irgendwie, dass sie den Spencer Tweed Clark hier als Lucius zurückgeholt haben.
Ja.
In Form von CGI und dass sie den halt in Rückblenden anders besetzt haben, fand ich gut. Und Lucilla siehst du ja auch nochmal in so einer Rückblende. Ja. Und ich fand auch übrigens diese Einblendungen von Maximus übelst cringe.
Ja, super scheiße. Hätte man weglassen müssen. Ja, verstehe ich auch. Total schlecht. Also auch am Ende diese Hände mit dem Kornfeld. Eine Hand im Kornfeld. Ja, kacke. Also ich habe, das Schlimme ist ja, und ich meine, das sagt ja schon so viel über die Kinolandschaft, dass die Angst immer mitschwingt, dass plötzlich eine CGI-Figur von einem Schauspieler auftaucht, die irgendwo noch reingedrückt wird. Ich habe wirklich, ich hatte auch Angst, dass...
Wir sind ja durch Romulus ordentlich vorbelastet.
Aber überleg mal, so ich hatte so ein bisschen Sorge, auch das letzte Bild ist Maximus CGI, dreht sich um und lächelt irgendwie so. In die Kamera.
Ja,
so
schön.
Taucht so auf als so ein Geist. Das wäre.
Das schließt sich dann der Kreis. Da wäre dann hier.
Ich hätte applaudiert.
Der Christkiller von Nick Cave.
Ja.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, den Film hätte ich lieber gesehen.
Mit Geister Maximus.
Also Maximus als Untoter?
Ja, so. Nee, der sollte sich doch auch dann durch verschiedene Kriege kämpfen.
Ja, im Ersten
so
Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg, im Vietnamkrieg, ja genau.
Aber geil wäre das einfach gewesen, so Russell Crowe in seiner jetzigen Verfassung, einfach mit der Rüstung, die so super
auch gerne auf dem Roller aus The Pope's Exorcist. Maximus
wirklich,
auf dem Roller.
Aber da wirklich Maximus. Maximus schwer außer Atem, Gladiator 3. Ja,
Mensch. Ja, gut.
Ja.
Machen wir einen Haken hinter, oder?
Machen wir einen Cut, ja. Holen wir wieder dann raus bei der großen Retrospektive zu Ridley Scott in 100, wenn er 120 geworden ist, dann kommt er wieder raus. Vielleicht müssen wir uns mal Napoleon angucken.
Oh, weiß ich nicht.
Nee, ich glaube auch nicht. Vielleicht kümmern wir uns jetzt mal um andere Regisseure.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Gut.
Und wer das nicht verpassen möchte, der hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Und da bleibt uns wirklich nicht mehr viel zu sagen, außer ihr werdet noch
von uns hören.